Wie Sie bereits beim Kapitel Gedanken erkannt haben, gibt es zwei Arten des Denkens. Das intuitive, emotionale, schnelle Denken und das rationale, intellektuelle, langsame, anstrengende Denken. Denken sollte ja ein proaktiver Prozess im Leben eines Menschen sein und nicht immer wieder ein Akt des Nichtwollens, dass die Gedanken den Menschen denken. Jetzt entstehen für Menschen oft sehr viele Herausforderungen bezüglich Gedanken aus zweierlei Gründen. Erstens einmal ist dieses intuitive Denken so schnell, dass es voreilige Schlüsse zieht und in Entscheidungssituationen oft falsche Entscheidungen und falsche Informationen für die Entscheidung heranzieht. Das zweite ist der Bereich der Heuristiken, dass man von seinem momentanen Denken, von seinen momentanen Erfahrungen automatisch in seine Zukunft diese Erfahrungen projiziert und dementsprechend auch nicht wirklich rationale, sinnvolle Entscheidungen treffen kann. In diesem Podcast werden wir uns mit dem Thema Denkfehler beschäftigen. Es gibt ein Unmengen an Repertoire von Denkfehlern, wobei mehrere erkannte Denkfehler miteinander korrelieren. In diesem Podcast darf ich Ihnen die wichtigsten Denkfehler, die Sie wissen müssen, mitteilen. Denkfehler werden unbewusst gemacht, also nicht, dass ein Mensch glaubt, er möchte jetzt bewusst falsche Entscheidungen treffen oder falsche Aussagen tätigen oder irgendetwas falsch machen in seinem Leben oder irgendein Gefühl entfachen, was nicht sinnvoll ist bezüglich verschiedensten Informationen. Denkfehler geschehen unbewusst. Unbewusst durch Überzeugungen, durch psychologische Muster, durch selektive Wahrnehmung und dergleichen. Den ersten Denkfehler, den ich Ihnen heute präsentieren darf, ist der Priming-Effekt. Priming bedeutet, dass ein vorher gesetzter Reiz den nachher folgenden Reiz primet. Das bedeutet, wenn beispielsweise ich Ihnen eine Flasche Tequila verkaufen möchte, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich Ihnen eine Werbung zeige, wo eine Flasche Tequila ist. Möchte ich aber sicher gehen, dass Sie mehr Interesse haben an dieser Flasche Tequila, werde ich in meinen Marketingmaßnahmen, in meiner Werbung, Ihnen einen wunderschönen Sandstrand zeigen, wo das Meer rauscht, die Sonne scheint, vielleicht Möwen ihre Laute verlautbaren. Ich werde Ihnen das Gefühl von Sommer, vom Paradies geben und danach meine Flasche Bacardi in diesem Paradies mit einbetten. Was geschieht? Sie werden bezüglich dem Tequila geprimed. Es entstehen in Ihnen im Anblick von diesen wunderschönen Aspekten wie Meer, Sonne, Strand, Palmen ein gutes Gefühl. Unbewusst wird dieses gute Gefühl dann auch auf die Werbung mit der Flasche Tequila geprimed. Und dies ist nur eine Situation der Priming-Effekte. Man kann schriftlich Menschen primen. Man kann verbal Menschen primen. Und die beste, meiner Meinung nach, Möglichkeit, dieses Priming zu nutzen, ist das emotionale Priming. Das bedeutet, dass ich den vorher gesetzten Reiz mit einer gewissen Emotion untermale und den danach gesetzten Reiz dieselbe Emotion hervorrufen zu können. Priming wird in der Werbung sehr stark benutzt. Priming wird auch in Institutionen, in der Politik und dergleichen sehr, sehr stark genutzt. Wenn man den Priming-Effekt sinnvoll einsetzt, kann man Menschen begeistern, motivieren und zu Höchstleistungen bringen. Wenn man diesen Priming-Effekt manipulativ einsetzt, entsteht genau das Gegenteil. Priming bedeutet, dass man einen Reiz setzt und dieser Reiz beispielsweise eine Emotion in einem Menschen entfacht, dass dann der danach gesetzte Reiz genau mit dieser Information, mit dieser Emotion untermalt wird und dementsprechend die Entscheidungskompetenz des Betrachters positiv oder negativ manipuliert wird. Der Framing-Effekt. Der Framing-Effekt bedeutet, dass man bezüglich einer Information, ganz gleich, ob das verbal ist oder bildlich gekennzeichnet oder mittels einem Video, das Produkt, den Inhalt framed. Framing bedeutet, einen Rahmen rund um die eigentliche Sache zu malen. Ein Ereignis, das beispielsweise in den Medien verbreitet wird, wird nicht rational betrachtet oder rational präsentiert. Ich möchte dir nur ein Beispiel erzählen. Wenn zum Beispiel auf der Autobahn ein Unfall geschieht, wird nicht rational die Berichterstattung vonstatten gehen, dass es heißt, Unfall auf der Autobahn, bam, 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 zwei Tote, drei Verletzte. Sondern die Medien neigen dazu, diesen Unfall zu framen. Das heißt beispielsweise, man spricht mit jemandem, der beim Unfall dabei ist. Man spricht mit anderen Autofahrern, welche Emotionen sie hatten, welche starken Gefühle sie erleben musste, welche Ängste, wie spektakulär das Ganze war. Durch dieses Framing entstehen Emotionen beim Betrachter. Wenn man diese Situation nur rational darstellen würde, würde der Mensch nicht solche Aufmerksamkeit diesem Ereignis geben, als wenn das emotional geframed wird. Framen kann man natürlich auch Textnachrichten. Framen können Sie im Gespräch. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Kommunikation betreiben, hat enormen Einfluss auf Ihre Ergebnisse. Wenn Sie eine Botschaft richtig framen, wird der Rezipient, also derjenige, was das konsumiert oder anhört, Ihr Gesprächspartner, das den Inhalt entsprechend des Framings aufnehmen. Sie können negative Aussagen absolut positiv framen. Sie können positive Tatsachen absolut negativ framen. Es gibt verschiedene Arten des Framings. Ich möchte Ihnen in diesem Podcast eine Art und Weise kurz erläutern, und zwar das attributive Framing. Stellen Sie mal sich vor, Sie haben zwei Joghurt. Auf einem Joghurt steht 80% mager, auf dem zweiten Joghurt steht 20% Fett. Beide Joghurt haben rational und logisch betrachtet absolut den gleichen Inhalt. Beide haben als Inhalt 80% Fett und 20% mager. Doch was glauben Sie, zu welchem Joghurt die Menschen greifen werden? Dem Joghurt, wo oben steht 20% Fett? Oder dem Joghurt, wo oben steht 80% mager? Ich bin sicher, dass Sie die Antwort wissen. Das Framing des Produkts Joghurt mit 80% mager wird den Menschen veranlassen, dass er eher dazu neigt, das Produkt mit der Definition 80% mager zu kaufen. Achten Sie darauf, wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen oder Institutionen, Politik oder Menschen, Medien Ihnen Informationen übermitteln wollen, wie dieses Framing wirkt. Der dritte Denkfehler, den ich Ihnen heute in diesem Podcast erklären darf, ist der Halo-Effekt, der Heiligenscheineffekt. Wir Menschen tendieren, dass wir uns zu schnell eine gewisse Meinung über eine Situation, einen Menschen oder irgendein Ereignis erbauen. Der Halo-Effekt ist der Bereich, wie wir pauschal einen Menschen beispielsweise betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie lernen einen Menschen kennen und der ist so witzig. Mit dem können Sie Spaß haben. Der ist richtig unterhaltsam. Sie wissen gar nicht mehr von diesen Menschen, sie hatten nur 2 Stunden eine schöne Zeit. Nun haben sie durch diese 2 Stunden, wo es witzig war, wo es lustig war, wo sie Spaß hatten, einen gewissen Halo-Effekt in sich bezüglich dieser Person. Sie werden diesen Menschen als witzig, als freudvoll, als vielleicht charismatisch einstufen. Sie haben grundsätzlich keine Ahnung, wie dieser Mensch tickt. Sie haben keine Ahnung über die Eigenschaften, sie haben keine Ahnung über verschiedene andere Attribute, die dieser Mensch in seinem Leben weiß. Aber durch diesen Halo-Effekt neigen wir dazu, dass wir einer Sache vorrangig Betrachtung geben. Dasselbe passiert, wenn man einen neuen Partner oder neue Partnerin kennenlernt und ein Aspekt wahnsinnig hell strahlt, wie der Heiligenschein. In diese eine Sache verlieben wir uns und gehen dann im Kennenlernen oft ganz viel Kompromisse ein mit anderen Situationen, die eigentlich nicht in unser Leben passen. Das gleiche beim Halo-Effekt ist zum Beispiel, jetzt nehmen wir ein kritisches, momentan sehr oft diskutiertes Thema, die Einwanderungspolitik. Es wird sehr oft präsentiert, dass Zuwanderer, Flüchtlinge für ganz viele Untaten in Österreich, Deutschland und dergleichen verantwortlich sind. Das bedeutet, wenn wir oft erfahren, dass Menschen, die nicht von Österreich sind, in Österreich Kriminalität betreiben, wird auch dieser Halo-Effekt, Heiligenschein passt du nicht so gut, aber es ist der Halo-Effekt, über ihre Denkweise bezüglich Ausländer in sich verankert haben. Das hat jetzt null und nichts mit der Wahrheit zu tun. Aber dieser Halo-Effekt macht es möglich, dass wir uns auf eine Eigenschaft, eine Ausdrucksform, einen Teil des Wissens konzentrieren und dieser unser ganzes Bewusstsein bezüglich dieser einen Sache, dieses Menschen und so weiter ausmacht und sehr schwer wieder verändert werden kann. Der nächste Denkfehler, den ich Ihnen erklären darf, ist der Confirmation Bias. Der Confirmation Bias ist ganz einfach der Vater aller Denkfehler. Der Bestätigungsfehler. Der Bestätigungsfehler, der ganz viel mit der ersten Hauptfunktion im Gehirn zu tun hat, und zwar das Ausblenden von Informationen. Der Confirmation Bias wirkt durch dieses Ausblenden und durch diese selektive Wahrnehmung. Das bedeutet, wir blenden alles aus, was nicht unserer Einstellung, unserer Überzeugung, unseres Denkens, unseres Bewusstseins bezüglich gewissen Eigenschaften, Attributen oder Lebensbereichen passt. Wir selektieren alles so, dass die Realität für uns so passt, wie wir überzeugt sind, dass sie sein soll oder muss. Alle anderen Informationen werden ausgeblendet. Darum ist dieser Bestätigungsfehler, dieser Confirmation Bias so wahnsinnig gefährlich. Aus diesem Grund bekommen Menschen immer die gleichen Informationen, die gleichen Menschen, das Ganze rundherum immer ziemlich das Ähnliche. Weil man dazu neigt, andere Aspekte auszublenden. Möchten Sie Ihr Leben verbessern? Möchten Sie diesen Denkfehler nicht mehr begehen? Lohnt es sich, sämtliche Aspekte zu falsifizieren? Falsifizieren bedeutet widerlegen, hinterfragen, dass sie dem Ganzen auf den Grund gehen. Dies ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Doch wenn es um intensive Entscheidungen geht, um lebensveränderte Entscheidungen geht, macht das durchaus Sinn. Der Overconfidence Bias. Der Overconfidence Bias ist die Selbstüberschätzung. Wir Menschen neigen dazu, uns viel zu oft in verschiedensten Lebensbereichen zu überschätzen. Menschen überschätzen sich, welche Kompetenzen sie haben, welches Wissen sie haben, was für sie möglich ist, in einem Jahr beispielsweise zu sparen. Unternehmer, Unternehmerinnen überschätzen sich bezüglich der Prognosen des Umsatzes. Es hat Studien gegeben, wo zum Beispiel französische Männer gefragt worden sind, ob sie bessere Liebhaber sind wie andere Männer. Über 80% der französischen Männer sagten, ja, ich bin ein toller Liebhaber, besser wie wer andere. Doch ist das wirklich wahr? Rein von der Logik kann das gar nicht so sein, weil dementsprechend 50% so, 50% war realistisch. Oder männliche Autofahrer überschätzen sich bezüglich, wie gut sie Auto fahren können. Dieser Overconfidence Bias ist gefährlich, überhaupt im Bereich Geldanlage. Ein neues Startup wird gegründet, medial wird berichtet, es ist sensationell und man neigt dazu, dass man sich selbst beimisst, dass man dieses Invest mit beispielsweise 5.000 Euro in den nächsten Monaten oder Jahren hundertfach refundiert bekommt. Confirmation Bias, Overconfidence Bias, entschuldigen Sie. Achten Sie darauf, dass Sie dieser Selbstüberschätzung, dass Sie nicht Opfer dieser Selbstüberschätzung sind. Eine tolle Möglichkeit, diesen Overconfidence Bias zu neutralisieren, ist die Walt Disney Methode. Walt Disney hat für sich eine Möglichkeit entwickelt, die sehr, sehr gut funktioniert. Er hat ein Rollenspiel entwickelt mit beispielsweise drei verschiedenen Stühlen. Der erste Stuhl ist der Träumer, der zweite Stuhl ist der Realist und der dritte Stuhl ist der Kritiker. Und er setzte sich laut literaturunterstützten Recherchen auf den ersten Stuhl und träumte über seine Ziele, über seine Vorhaben. Dann dezentrierte er sich kurz, das heißt, er lenkte seine Aufmerksamkeit woanders hin, setzte sich auf den zweiten Stuhl und nahm die Rolle des Realisten ein. Der Realist hinterfragte alles, was der Träumer von sich gegeben hat und schaute sich diese ganze Situation, diese Ziele, diese Vorgehensweise aus realistischer Art und Weise an. Dann dezentrierte er sich wieder und setzte sich auf den Stuhl des Kritikers. Der Kritiker versuchte, alle Aspekte der zwei vorher genannten Stühle, also Persönlichkeiten, zu falsifizieren, zu widerlegen und mochte sogar alles negativ. Nachdem dies vollzogen wurde, sah sich Walt Disney wieder auf seinen Träumerstuhl und konnte dadurch realistisch träumen. Swimmer's Body Illusion. Die Swimmer's Body Illusion ist ein sehr interessantes Phänomen, wenn es um Menschen geht, die ihr Leben verändern möchten. Es gibt im Leben gewisse Grundvoraussetzungen, damit man gewisse Ziele erreichen kann. Ganz gleich, ob es im Bereich Sport ist, beruflich oder auch beziehungstechnisch. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel erzählen. Der liebe Fritz möchte unbedingt abnehmen, eine tolle Figur haben. Und der liebe Fritz beschäftigt sich ganz, ganz viel mit den verschiedensten Sportarten. Er sieht sich Marathonläufer an und denkt sich, oh, Marathon, das ist so schlaksig, das ist so anstrengend, das passt nicht zu mir, der Körper ist nicht so schön. Dann guckt er sich Bodybuilder an und denkt sich, oh, viel zu viele Muskeln, die schauen irgendwie klobig aus und das gefällt mir auch nicht. Und nach einiger Zeit der Recherche sieht er Schwimmer und denkt sich, ja, das ist es. Ich möchte einen Körper haben wie dieser Schwimmer. Er beginnt 2-3 Mal in der Woche zu schwimmen. Die Wochen, die Monate vergehen und der liebe Fritzi nimmt leider nicht wirklich viel ab und sein Körper sieht bei weitem nicht so aus, als wie der Körper des Schwimmers. Hier ist die Swimmer's Body Illusion ganz intensiv an den Tag getreten. Damit ein Mensch ein Profischwimmer wird, ist ein toller Körper, der richtige Körper, ein Selektionskriterium und nicht das Resultat. Fritzi glaubte, durch Schwimmen wird er diesen Körper bekommen. Das bedeutet, Fritzi ist dieser Swimmer Body Illusion aufgesessen. Das gleiche wird auch in der Werbung betrieben, wo wunderschöne Frauen Make-up und Cremen präsentieren. Es ist dieses Make-up und diese Creme nicht verantwortlich, dass diese Frau so schön ist. Sie wurde vielleicht so schön geboren. Und dass sie überhaupt Werbung machen kann, ist es als Selektionskriterium, ist sie auserwählt worden. Swimmer's Body Illusion ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sämtliche Informationen, sämtliche Ziele wirklich auf den Grund geht. Warum und weshalb? Die Sunk Cost Fallacy. Wenn Menschen lange Zeit Energie, Geld, Liebe, Hingabe in eine Sache gesteckt haben, neigen sie dazu, an dieser Sache festzukleben. Obwohl diese Sache vielleicht überhaupt keinen Sinn macht und sogar kontraproduktiv für das Leben des Betroffenen ist. Menschen neigen dazu, wenn ganz viel Energie in etwas reingesteckt worden ist, egal ob das irgendein Beruf ist, ein Invest ist oder auch eine Beziehung, dass sie sehr, sehr schwer loslassen. Diese Sunk Cost Fallacy wirkt bei jedem Menschen und ist kein rationales, kein richtiges Denken, weil wenn sie in einer Beziehung sind und sie fühlen sich richtig schlecht und es geht ihnen nicht gut und dennoch bleiben sie in dieser Beziehung, hat es enorme Auswirkungen auf ihr Leben. Und dann darf ich Ihnen nur kurz die Reziprozität beschreiben. Die Reziprozität ist folgendes. Ich möchte es Ihnen mittels eines Beispiels erklären, was zum Beispiel mir passiert ist. Ich war in Rom mit meiner Frau und es kam von hinten ein Blumenverkäufer. Er stupste mich an, lächelte mich an und schenkte mir eine Blume und sprach auf Italienisch, ich soll sie meiner Frau geben. Ich freute mich, nahm die Rose an und schenkte sie meiner Frau. Wir gingen 2-3 Schritte, dann stand wieder dieser Rosenverkäufer da, jetzt nicht mehr so herzlich und sagte, er möchte sein Geld haben. Gott sei Dank hat meine Frau ihn in die Flucht geschlagen und ja, ich habe ihm die Rose wieder zurückgegeben. Diese Art und Weise des Verkaufs ist die Reziprozität. Menschen neigen dazu, dass wenn sie etwas Gutes bekommen haben, in eine Bringschuld kommen, dass sie, wenn dieser Mensch, der dieses Gute vergab, mit einer Bitte kommt, dieser Bitte nachkommt. Das Gleiche ist, wenn eine Dame in einem Lokal sich einen Drink spendieren lässt. Durch diese Reziprozität neigt diese Dame vielleicht sogar dazu, dass sie ganz lange Zeit mit diesem Mann redet, obwohl sie kein Interesse an diesem Mann hat. Oder es vielleicht sogar mehr geschehen könnte. Die Reziprozität bedeutet, Sie haben in irgendeiner Art und Weise etwas Gutes bekommen, geschenkt bekommen und sind in sich in einer Bringschuld. Diese Reziprozität wirkt auch bei Nachbarn. Sie sind von ihrem Nachbarn zum Essen eingeladen worden. War ohnehin sehr steril und nicht wirklich so freudvoll, aber trotzdem besprechen sie das mit ihrem Mann oder ihrer Frau, wann sie jetzt den Nachbarn zum Essen einladen. Die Reziprozität.